Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
Die Menschen im Irak befreien und die Welt vor einer großen Gefahr beschützen. Mit diesen Worten hat US-Präsident George W. Bush 2003 den Irakkrieg im Fernsehen angekündigt. Die Sicherung der Ölquellen, die erwähnte er nicht. Genauso wenig wie die Landwirtschaft, die in der Region doch Jahrtausende so wichtig und ertragreich gewesen ist. Also denken wir an Mesopotamien, das Zweistromland, das gilt als Wiege der Zivilisation, wo erstmals Ackerbau betrieben wurde. Aber heute steht das Öl an erster Stelle im Irak. Und die Landwirtinnen und Landwirte, die beklagen, dass sich ihre Arbeit kaum noch lohnt. Auch wenn sie für das Land und die Menschen doch so wichtig ist und eine Alternative sein könnte zum Öl. Ich bin André Zanto, hallo, und für uns im Norden des Irak war Azadeh Peshmerga. Sie hat dort zunächst einen Salatbauern besucht.
Najat Mohammed Ahmed bewässert sein Salatfeld. Die braune Erde ist trocken, geregnet hat es schon lange nicht mehr. Das Feld ist durchzogen von vielen schwarzen Schläuchen, die alle zu einer Bewässerungsanlage führen. Sein Land liegt in der Nähe von Erbil, in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Er wirkt schon fast abgeklärt, wenn er davon erzählt, dass die Landwirtschaft allein nicht ausreicht, um sein Leben zu finanzieren. Dass der Nebenjob als Polizist nötig ist, damit es für ihn und seine Familie reicht.
Ich bin jetzt 42 Jahre alt und war vielleicht 12 Jahre meines Lebens nicht auf dem Feld. Sonst habe ich durchgehend als Landwirt gearbeitet. Aber Landwirtschaft zu betreiben ist wie Glücksspiel. Wenn ich eine Garantie von der Regierung hätte, dass sie mir den Salat abkauft, dann würde ich auch nicht mehr nebenbei als Polizist arbeiten.
Najat trägt eine Mütze, die ihn von der prallen Sonne schützen soll, ein grünes T-Shirt und eine graue Arbeitshose. Am Rande des umzäunten Feldes steht ein großer roter Traktor, auf dem seine Tochter Lana herumklettert.
Lana! Lana!
Die Erträge seien gering, erzählt er. Das liege vor allem an der Konkurrenz aus den Nachbarländern. Gegen die billigen Importe könne er mit seinem Salat nicht mithalten.
Ich kann höchstens nur dann etwas verkaufen, wenn die Produkte, die von außen reinkommen, nicht gut sind. Dann kann ich meine Produkte verkaufen. Und wenn ich sie in den Süden des Iraks exportiere. Aber vor allem dann, wenn die Grenzen zur Türkei und zum Iran geschlossen sind und nichts aus diesen Ländern importiert wird. Nur dann kann ich etwas verdienen. Ich habe noch nie versucht, selbst meine Produkte zu exportieren. Es gibt hier keine Unternehmen, mit denen wir Verträge machen können, die dann unsere Produkte in andere Länder verkaufen. Ich versuche einfach, meine Produkte zum Gumrik zu schicken. Das ist der tägliche Markt. Wenn ich dort etwas verkaufe, dann verdiene ich Geld. Aber wenn nicht, dann muss ich das wegschmeißen.
Der Gumrik ist eine Art Umschlagplatz, eine halbe Stunde vom Stadtzentrum Erbils entfernt. Hier stehen BäuerInnen oder ihre Angestellten vor ihren meist weißen Pickups, voll beladen mit Kisten und Tüten voller Obst und Gemüse. Samad Assad ist einer von ihnen. Er steht vor seinen in durchsichtigen Plastiktüten verpackten Tomaten und ist nicht gut zu sprechen auf die billige Konkurrenz aus der Türkei und dem Iran. Hier müsste es während der eigenen Erntezeit einen Importstopp geben. Sonst würden viele BäuerInnen Verluste einfahren.
Ich bin dankbar und glücklich mit meiner Arbeit. Es ist nichts Unanständiges. Aber wenn das mit den Importen aus der Türkei und dem Iran so weitergeht, dann muss ich damit aufhören und ich weiß auch nicht, was für eine Arbeit ich dann nachgehen kann. Ich habe dieses Jahr 100 Hektar mit Pfeffer- und Wassermelonen angebaut und ich hatte einen täglichen Ertrag von 50 Tonnen. Und ich habe dabei 30 Millionen irakische Dinar verloren.
Es sind aber nicht nur die billigeren Produkte aus anderen Ländern, unter denen irakische und kurdische Bauern wie Samad Assad leiden. Die meisten haben ziemlich hohe Ausgaben, lange bevor sie das Produkt ernten können. Es beginnt schon beim Anbau, erklärt der Bauer.
Das nächste Problem ist das Saatgut, das ist auch zu teuer. Wenn ich ein kleines Paket kaufe, kostet das 60 US-Dollar. Allein dieses Jahr habe ich fast 5.000 US-Dollar für Saatgut ausgegeben. Das Saatgut, das wir kaufen, kann man nicht nochmal verwenden. Es kommt aus Großbritannien, den USA und Deutschland. Bevor diese Unternehmen kamen, nutzten wir irakisches Saatgut. Das bekamen wir von der irakischen Regierung. Das war sehr gut, weil wir es wiederverwenden konnten. Aber mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also sind wir darauf angewiesen, neues Saatgut zu kaufen.
Die Anbauflächen der BäuerInnen hier auf dem Markt liegen in der seit Jahrtausenden fruchtbaren Region Mesopotamien, zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Bis zum Irakkrieg 2003 und dem Einmarsch der US-geführten Militärallianz wurde vor allem Weizen mit traditionellen Methoden angebaut. Kornkammer der Welt hieß die Region noch in den 1930er Jahren. Viele unterschiedliche Arten Saatgut wurden verwendet und so gab es eine große Produktvielfalt.
Actually, because Iraq, or if we specialize Kurdistan region, it's the source of agricultural civilization in the world, so it's important for everybody.
Der Irak. Und wenn wir uns auf die Region Kurdistan konzentrieren, dann ist das der Ursprung der Landwirtschaft und Zivilisation in der Welt. Das ist für alle Menschen wichtig, die hier leben. Wenn wir historisch weit zurückgehen, dann sehen wir, dass wir schon immer Getreide, zum Beispiel Weizen oder Gerste, produziert haben. Oder Sesam. Die Kurdistan-Region ist, wenn man das so nennen will, ein multiökologischer Ort. Wir haben zum Beispiel sowohl kalte Orte als auch warme Orte.
Erklärt Karim Ali, Dekan der Fakultät für Agrartechnik an der Salahaddin-Universität in Erbil. Das Saatgut wurde, statt es jährlich neu zu kaufen, wie es jetzt meistens der Fall ist, aufbewahrt und wiederverwendet. In Abu Ghraib gab es eine zentrale Saatgutbank, die aber im Jahr 2003, während des letzten Irakkriegs, zerstört wurde. Nun kaufen die Iraker ihr Saatgut von westlichen Firmen und sind darauf angewiesen. Das sei qualitativ besser als das frühere, traditionelle Saatgut. Das habe Nachteile, meint Karim Ali.
Die Ernte wird weniger. Im ersten Jahr wird die Ernte noch hoch sein. Aber im zweiten, dritten und vierten Jahr wird sie sinken. Deshalb sind wir von dem Saatgut aus anderen Ländern abhängig. Daran arbeitet aktuell auch der Landwirtschaftsminister, dass es mehr unterschiedliche Weizenarten gibt. Das Problem ist, dass es von dem irakischen Saatgutgremium abhängt, neue Sorten zu benennen. Derzeit gibt es nur 3 unterschiedliche Sorten, die das irakische Komitee für Saatgut genehmigt hat.
Vor 2003 mussten BäuerInnen kein Saatgut selbst kaufen. Entweder sie haben es von der irakischen Regierung bekommen oder sie konnten es aus dem vorherigen Jahr wiederverwenden. Mit der Besatzung der USA hat sich für die Landwirte einiges geändert. Paul Bremer, der von George Bush eingesetzte Zivilverwalter für den Irak, hat die sogenannten 100 Orders festgelegt, die weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zogen. Ziel war es, den Irak von der Planwirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft zu entwickeln. Nummer 81 dieser 100 Beschlüsse hat vorgesehen, dass BäuerInnen ihr Saatgut nicht wiederverwenden dürfen. Eine wirtschaftliche Verbesserung für die Landwirtschaft im Irak hat sich so aber nicht ergeben. Im Gegenteil, sie fällt immer weiter zurück, hinter dem wichtigsten Exportgut, Öl. Große Tanker, die das schwarze Gold von A nach B transportieren, gehören zum Straßenbild im Irak, sobald man sich am Stadtrand befindet. Wirtschaftlich gesehen spielt es mit Abstand die wichtigste Rolle. Großbritannien, als ehemalige Kolonialmacht im Irak, baute in den 1920er Jahren den Ölsektor auf und kapitalisierte ihn. Mit der Gründung der Iraq Petroleum Company konnten die Briten so ihre Monopolstellung festigen. Erst in den 70ern wurde der Ölsektor verstaatlicht. Heute machen die Ölgeschäfte laut Weltbank 99% der irakischen Exporterlöse aus und 85% der Regierungseinnahmen. Die Landwirtschaft in der Region Kurdistan geriet ins Hintertreffen. Auch wegen der Zeit unter Machthaber Saddam Hussein, erklärt der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums Hussein Karim in Erbil.
Historisch gesehen ist Kurdistan natürlich eine Region der Landwirtschaft. Die Region eignet sich gut für den Anbau. Wir haben auch viele Produkte in den Süden des Irak exportiert. Aber aufgrund der politischen Situation wurde die Landwirtschaft in Kurdistan größtenteils zerstört. Landwirtschaft fand in erster Linie auf den Dörfern statt und in den 80er Jahren haben sie die ganzen Dörfer zerstört. Viele Landwirte mussten zwangsweise an anderen Orten in Camps leben. Es wurden Menschen aus dem Norden in den Süden vertrieben. Das hat natürlich die Mentalität der Konsumentinnen und Konsumenten und auch die Produktivität der Landwirte verändert.
In den 80er Jahren hat Saddam Hussein ganze Dörfer zerstört, Minderheiten, vor allem KurdInnen, vertrieben und ermordet. All das war Teil der Anfal-Operation des Diktators und hatte auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wo es keine Felder und Bauern mehr gibt, kann auch nichts mehr angebaut werden. Hinzu kommt die wirtschaftliche Konkurrenz innerhalb des Irak, die auch zu Problemen führt. Der Norden, die Region Kurdistan, ist teilautonom und relativ sicher im Vergleich zum Süden, wo es häufiger zu Anschlägen kommt. Produkte aus dem Süden sind nicht gern gesehen bei den BäuerInnen in Kurdistan und umgekehrt. Es gibt Forderungen nach Einfuhrzöllen und Steuern. Aber der Landwirtschaftssprecher winkt ab.
Aus politischen Gründen gab es früher Probleme, sodass der Irak es verhindert hat, dass Produkte aus der Region Kurdistan in den Irak eingeführt werden. Aber wir trennen das nicht. Produkte aus der Region Kurdistan und im Irak sind aus einem und demselben Land. Deshalb besteuern wir das auch nicht. Aber es treffen sich regelmäßig Vertreter aus der Region Kurdistan und dem Irak, um dafür zu sorgen, dass es einfacher wird, die Produkte in unterschiedliche Landesteile zu importieren. Das ist für uns auch wichtig, denn für die Landwirtschaft sind die klimatischen Unterschiede von Vorteil. In der Region Kurdistan ist das Klima kälter und im Süden des Iraks ist es wärmer.
Das Produkt, das für die BäuerInnen die größte Konkurrenz darstellt, sind Tomaten aus der Türkei und dem Iran. Im vergangenen Jahr protestierten sie und zertrampelten wütend kiloweise Tomaten, die sie nicht losgeworden sind. Das liege auch am fehlenden ökonomischen Wissen, meint Agrarexperte Karim Ali. In der Zeit vor 2003 unter Saddam Hussein wären die BäuerInnen ihre Produkte immer losgeworden. Die Produktionsmittel hat die Regierung gestellt. Mittlerweile müssen sie sich selbst auf Angebot und Nachfrage einstellen und ihre Anbaumethoden danach ausrichten.
Ihnen fehlt das Wissen über Nachfrage. Das ist ein Problem. Dieses Jahr haben zum Beispiel die meisten BäuerInnen keine Gurken angebaut. Jetzt ist der Preis für Gurken in der gesamten Region Kurdistan recht hoch. Mit Tomaten läuft es derzeit recht gut, weil es mittlerweile Fabriken gibt, in denen Tomatenmark hergestellt wird. Aus Gurken kann man auch Essiggurken machen. Bauern brauchen einfach Informationen. Du kannst deine Gurken nicht verkaufen, dann tu sie ins Gefrierfach, du kannst sie später verkaufen. Da fehlt es an Kommunikation zwischen Wissenschaft und BäuerInnen.
Auch das Landwirtschaftsministerium möchte die verarbeitende Industrie stärken und so die Agrarindustrie und BäuerInnen unterstützen. Der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, Hussein Karim, verspricht sich vor allem durch die fortschreitende Privatisierung Fortschritte.
Es gibt Unternehmen, die Tomatensoße und Tomatenmark produzieren. Eine Fabrik ist in Halabja, die andere in Harir. Es gibt jetzt auch Firmen, die den Überschuss an Kartoffeln nutzen und daraus Pommes produzieren. Es gibt Verträge mit diesen Unternehmen, dass sie dafür lokale Produkte nutzen müssen, wenn sie Tomatenmark oder Pommes herstellen. Dafür setzt sich das Landwirtschaftsministerium ein.
Nicht nur das Landwirtschaftsministerium unterstützt die Privatisierung. Auch ein weiterer, nicht unwichtiger Akteur tut das. Die United States Agency for International Development, also die Behörde der Vereinigten Staaten für Entwicklungszusammenarbeit. Die USA sind weiterhin einer der wichtigsten Partner und Geldgeber des Iraks. Die US-Entwicklungsbehörde hat ein millionenschweres Investitionsprogramm angekündigt. Geplant ist ein Agrobusiness-Inkubator, also eine Art Brutkasten für neue Ideen in der Landwirtschaft. Damit sollen sowohl Unternehmen als auch Start-ups mit Sachleistungen und technischer Hilfe unterstützt werden. Außerdem solle der Konsum lokaler Produkte beworben werden. Diese Initiative ist nur ein Beispiel für ausländische Investitionen, die von der kurdischen Regionalregierung nicht nur begrüßt, sondern ausdrücklich gefördert werden. 2006 wurde eigens dafür ein Investitionsgesetz verabschiedet, das es ausländischen Unternehmen erleichtern soll, um in die Region zu investieren. So sind ausländische Firmen zum Beispiel nicht dazu verpflichtet, lokale MitarbeiterInnen einzustellen. Mr. Nizad. Erfolge in der irakischen Landwirtschaft sind dringend notwendig, damit BäuerInnen wie Najab Mohammed Ahmad weitermachen können, um das Land und die eigene Familie zu versorgen, auch ohne seinen Nebenjob als Polizist.
Natürlich, wenn es so weitergeht, habe ich keine andere Möglichkeit, als mit der Landwirtschaft aufzuhören. Aber solange wir genug zu essen haben, bin ich dankbar.
Wir wollen jetzt noch weiter sprechen über den Irak mit der Gehörten Azadeh Peshman, die uns jetzt zugeschaltet ist. Frau Peshman, ich habe mich gefragt beim Hören, die Landwirtschaft, das haben Sie geschildert, hat viele Probleme, hingegen das Öl prosperiert. Wer profitiert davon?
Also auf der einen Seite profitieren natürlich die Unternehmen aus dem Privatsektor davon und dann natürlich auch die jeweiligen Regierungen, die die Öleinnahmen bekommen. Das heißt einmal die Zentralregierung in Bagdad und die Regierung in Erbil. Das ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Seit 2015 ist die Autonomie dieser Region auch in der neuen irakischen Verfassung verankert.
Das Öl war ja auch ein Grund für den Angriff der US-geführten Allianz auf den Irak 2003. Saddam Hussein ist weg, aber hat der Einmarsch denn sonst noch irgendwas Gutes gebracht?
Also die autonome Region Kurdistan in der Form, wie es sie heute gibt, die würde es sicherlich unter Saddam Hussein so nicht geben. Also vor allem mit den ganzen Freiheiten, die damit einhergehen. Aus einer wirtschaftlichen Sicht muss man aber sagen, dass es natürlich viele ausländische Investoren gibt, vor allem im Bausektor. Und da ist auch die Frage, wer davon profitiert hat in den letzten Jahren. Also der Großteil der Bevölkerung ist das definitiv nicht. Die Arbeitslosigkeit ist recht hoch, vor allem bei Jugendlichen, die ja einen großen Anteil der Bevölkerung ausmachen. Und dementsprechend hoch ist natürlich auch die Perspektivlosigkeit, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern generell bei der Bevölkerung. Die Politikwissenschaftlerin Dastan Jassim hat in dem Podcast in einer Folge This is Revolution gesagt, die US-Amerikaner hatten einen Marshallplan für Deutschland, aber keinen für den Irak. Und auch wenn das natürlich historisch und politisch zwei komplett unterschiedliche Ausgangslagen sind, finde ich das trotzdem sehr, sehr treffend, vor allem in Bezug auf die Sicherheitslage. Der öffentlichen Datenbank Iraqi Body Count zufolge sind seit dem Einmarsch der USA 193.000 Zivilisten getötet worden. Also ja, die Diktatur unter Saddam Hussein ist vorbei, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass das Land sicher ist. Es hat ja auch nicht so lange gedauert und dann kam schon die nächste Bedrohungslage, der sogenannte Islamische Staat, und der spielt auch heute noch im Irak eine Rolle.
Der Irak ist nicht sicher, haben Sie jetzt gesagt, aber man muss da den Irak sehr differenziert betrachten. Sie haben Kurdistan erwähnt, Sie haben aber auch andere Bereiche erwähnt. Bagdad vermutlich ist noch ein bisschen sicherer. Wie würden Sie die Sicherheitslage auch regional unterschiedlich beschreiben?
Also auf der einen Seite hat man den Süden des Irak mit den schiitischen Milizen, die dort hauptsächlich die Bedrohungslage sehr, sehr stark verschärfen, Anschläge verüben und auch das Ergebnis der Parlamentswahlen im Oktober nicht akzeptieren. Also es gibt in Bagdad immer wieder Anschläge, auch auf die Green Zone. Dann hat man die autonome Region Kurdistan, wo auch regelmäßig IS-Schläferzellen attackiert werden, wobei das auch für den gesamten Irak gilt, nicht nur für die Region. Aber es werden auch immer wieder IS-Mitglieder festgenommen, die Anschläge planen, auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel, auf MitarbeiterInnen internationaler Organisationen. Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es im Irak um die 2000 radikalisierte IS-Kämpfer gibt. Und dann gibt es auch relativ regelmäßig Angriffe der Türkei im Nordirak mit Kampfdrohnen, vor allem in Dörfern, in ländlichen Regionen, also eher außerhalb der Städte, aber in der Nähe von Städten wie Duhok oder Sleymaniye. Und dann gibt es noch die sogenannten umstrittenen Gebiete. Das sind die Gebiete, die weder unter der Kontrolle der irakischen Armee stehen, noch unter der Kontrolle von kurdischen Sicherheitskräften. Das sind dann vor allem Gegenden in der Nähe von Kirkuk, wo es auch viele Ölfelder gibt, aber auch im Norden Provinzen, wo es auch immer wieder Angriffe gibt, zumal die Pandemie für den sogenannten Islamischen Staat auch die Möglichkeit geboten hat, sich neu zu organisieren. Also gerade die geografische Lage macht es zum Teil auch recht einfach, sich dort zu verstecken. Also in Gegenden, die praktisch eine Wüste sind, können die irakischen Sicherheitskräfte ihre Truppen nicht stationieren. Und neben den Angriffen finanziert sich auch die Terrororganisation weiterhin mit Geiselnahmen und pro Geisel werden da zum Teil bis zu 100.000 US-Dollar erpresst.
Und demnächst wollen ja auch sich die US-Soldaten aus den aktiven Kämpfen aus dem Irak raushalten, habe ich gelesen. Das klingt nach dem Beginn des Abzugs wie in Afghanistan.
Nein, muss man sagen. Also die USA sind derzeit ja mit 2500 SoldatInnen im Irak vertreten und die sollen ab jetzt eine beratende Funktion einnehmen. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass Joe Biden einen kompletten Abzug ausgeschlossen hat und auch immer wieder betont, dass die USA den Irak nicht alleine lässt. Robert Palladino, der US-amerikanische Konsul im Irak, hat zu dem Thema auch gesagt, die USA bleibe im Irak, inklusive in der Region Kurdistan, und das auch langfristig. Und ich habe auch mit dem Brigadegeneral der Peschmerga-Kräfte, Osman Mohammed Mustafa, gesprochen. Und der hat betont, dass die Sicherheit des Iraks von den Verbündeten und vor allem von den USA abhängt und dass man auch auf sie angewiesen ist, also gerade was die Luftangriffe angeht. Und auch in Bezug auf die schiitischen Milizen, die nicht nur im Süden des Irak eine Rolle spielen. Also im vergangenen Jahr gab es auch einige Drohnenangriffe auf den Flughafen Erbil, wo auch die US-Truppen stationiert sind.
Sie sehen also kein zweites Afghanistan im Irak. Was unterscheidet denn die beiden?
Also die USA ist ja einer der größten Geldgeber in der Region Kurdistan zumindest. Und es gibt sehr, sehr viele ausländische Investoren, die dort Fuß gefasst haben in den letzten Jahren. Das ist ein Unterschied im Hinblick auf Afghanistan, würde ich sagen. Und ein anderer ist der, dass ich vermute, dass die USA aus Afghanistan gelernt haben und dass so etwas nicht nochmal passieren wird. Auch weil der Abzug in Afghanistan angekündigt wurde und im Falle des Iraks häufiger betont wird, dass man den Irak nicht alleine lassen wird. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das jetzt der Stand jetzt ist und hundertprozentig kann man sich auf diese Lippenbekenntnisse natürlich nicht verlassen.
Azadeh Peshman über die Lage im Irak. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und wir werden den Irak natürlich auch nicht allein lassen und Sie weiterhin informieren, was dort los ist, hier im Weltzeit-Podcast. Und dort hören Sie demnächst auch, warum rund um Nashville in den USA sich ein Little Kurdistan gebildet hat. Ich bin André Zanto. Bis dahin.